Wir wollten positiv irritieren. Und das haben wir halt so auch gemacht, indem wir einkaufen waren und dann an der Frischhaltetheke unsere eigenen Dosen mitgebracht haben. Wir hatten eigentlich 2 gelbe Müllsäcke pro Monat und hatten in der besten Phase nur noch ein Viertel.
Boah, für Kinder und Jugendliche wird so wenig Politik gemacht.
Ja, würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Ladennetz wird ein Problem werden, wenn noch mehr Leute Auto fahren. Das weiß ich aber auch nicht genau. Für mich als praktizierender E-Autofahrer, ich habe kein Problem, nirgends. Gar nicht. Also nicht in Urlaub zu fahren, nicht hier unterwegs zu sein.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Es ist ein großes Privileg meines Jobs, dass ich immer wieder tolle, interessante Menschen kennenlerne. Das war schon immer so in den vergangenen 20, 25 Jahren. Das erweitert meinen persönlichen Horizont und das bringt mich vor allem in diese komfortable Situation, dass ich immer wieder mal in diesen Podcast von Robin Gut Leute einladen kann, die eine tolle Botschaft haben. Und das gilt vor allem auch für meinen heutigen Gast. Ich freue mich gleich auf Mike Meuser. Mike arbeitet genauso wie ich bei RTL, moderiert das RTL Nachtjournal und auch ab und zu bei RTL Aktuell, ist seit vielen Jahren dort unterwegs und ja, den Zuschauern dadurch auch bekannt. Einigen ist er aber auch bekannt aufgrund seiner großen Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit. Mike macht wahnsinnig viel und versucht das auch in seinen Lebensrhythmus, in seinen Lebensalltag zu integrieren. Er ist verheiratet, lebt mit seiner Frau am Niederrhein und hat 3 Kinder und auch die sind Teil des Nachhaltigkeitsprozesses, wenn es zum Beispiel um das Thema Einkaufen geht. Also wenn die Familie sagt, wir verzichten von heute auf morgen jetzt einfach mal auf Plastik, dann haben die das auch gemacht. Und wie das funktioniert hat und was ihn bei dem Thema Nachhaltigkeit umtreibt, warum er sich derart engagiert und warum er auch glaubt, genauso wie ich übrigens, dass das wichtig ist und dass wir hier noch deutlich mehr Multiplikatoren brauchen, das erzählt er jetzt in der neuen Robin Gut Podcast-Folge mit Mike Meuser. Mike, erstmal schön, dass du die Zeit genommen hast für das Thema Nachhaltigkeit. Du hattest so ein Schlüsselerlebnis, das war mit deiner Frau gemeinsam an Silvester. Du hast da auch immer wieder drüber gesprochen. Was war das für ein Moment?
Das war ein Moment, wo wir überlegt haben, welche Verantwortung haben wir für das Leben unserer Kinder erstmal, so im ersten Schritt, in der Zukunft und im Jetzt. Und das Jetzt bestimmt ja die Zukunft. Und wir haben dann, in der Zeit habe ich sehr viel zu Entsorgung von Müll und mafiösen Strukturen und so recherchiert. Und hatte da gesehen, dass es einfach so wahnsinnig viel Plastikmüll gibt. Und wir haben uns dann überlegt, wie viel ist eigentlich davon von uns? Also was ist unser Teil des Ganzen? Und dann haben wir das runtergebrochen, haben gesagt, okay, wir müssten irgendwas anders machen. Silvester ist ja mal so ein Bilanzstrich, ne, wo man so nochmal so drunter schaut unter das letzte Jahr und dann auch nach vorne schaut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen und etwas anders machen und haben uns dem Thema Plastik erstmal gewidmet, haben dann am nächsten Tag angefangen, mal so Inventar zu machen. Also was haben wir eigentlich? Ja, es tatsächlich war so ein Gefühl von Insolvenz. Man hat so gemerkt, so, es ist so wahnsinnig viel. Man war kurz so vorm Aufgeben. Ja. Aber Aufgeben ist eigentlich nie eine Lösung und deswegen haben wir angefangen, halt mal zu gucken, wo ist ganz viel. Da ist uns aufgefallen, dass vor allem im Bad und in der Küche sehr viel ist.
Wobei, da stelle ich mir das, bleiben wir mal schnell beim Bad, Zahnpastatube. Die Zahnpasta, die jetzt nicht aus der Kunststofftube kommt, habt ihr da schon eine Alternative?
Ach, das ist ja schon 5 Jahre her. In der Zeit damals gab es noch nicht so viel, aber schon mit Kautabletten zum Beispiel. Also das kriegst du ja mittlerweile in jedem Supermarkt. Also mittlerweile sind wir, also diese 5 Jahre, das kann man gar nicht mehr vergleichen mit damals. Aber Seife, Shampoo und all sowas, wir hatten vorher eigentlich nie drauf geguckt. In dem Moment, wo du die Brille aufsetzt, wie viel Plastik haben wir eigentlich, siehst du das erst. Weil sonst gehst du ja so durch dein Leben und merkst das gar nicht, weil es ist halt gewohnt, ne? Es war immer so.
Es gibt einen Beitrag, den man auch im Netz sehen kann, wo ihr im Supermarkt seid, beziehungsweise ihr wart einkaufen bei Gemüse und Obst beispielsweise. Das ist ja relativ easy, ne? Also da kannst du auf diese Plastikbeutel verzichten, du kannst auf die Umverpackungen verzichten, indem du sagst, ich bringe meine eigenen Beutel mit. Genau. Also das ist relativ problemlos. Wie reibungslos ging diese Umstellung für euch?
Wir haben das Schritt für Schritt gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt, wir werden das so machen, dass wir da weiter gut mit unserem Leben klarkommen. Also meine Frau arbeitet genau wie ich 100%. Wir haben 3 Kinder und wir haben dann gesagt, wir machen das so, wie es uns möglich ist. Mhm. Also nicht radikal, sondern Schritt für Schritt. Und haben uns selbst durch diesen Blog, den wir damals geschrieben haben, Familien-Plastik, auch so ein bisschen verantwortlich gemacht vor uns selbst. Haben dann aber auch aufgeschrieben und es hat einfach viel Spaß gemacht, weil es war so ein großes Spiel. Die Kinder waren damals ja recht klein, haben einfach mitgemacht und wir haben dann gemerkt, wie viel spielerisch möglich ist, von dem wir es vorher nie gedacht hätten.
Dieses nicht radikal und dieses Schritt für Schritt, das passt ja, glaube ich, ganz gut so in diesen Zeitgeist, weil wenn es gerade um, ja, Radikalisierung ist so ein schwieriges Wort, aber deckt sich das vielleicht auch mit deinen Eindrücken, dass bei dem Thema Nachhaltigkeit, also wie nachhaltig können wir leben, dass es mittlerweile so eine Entweder-Oder-Fraktion gibt, sondern so ein Schwarz-Weiß-Denken, entweder ist alles richtig oder ist alles falsch, dass uns so eine gesunde Mitte da verloren geht?
Ja, also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, gerade als Journalist, der ich mich mit diesen Themen auch auseinandersetze, dass wir alle Teil des Problems sind und auch alle Teil der Lösung. Mhm. Und dass es deswegen sehr, sehr wichtig ist, mit Fingerspitzengefühl an diese Themen zu gehen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger.
Ah, das ist schön, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich ein Stück weit auch von Robin Good, also von unserer Initiative, die Auffassung. Also eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu bekehren, sondern eigentlich mehr so Angebote zu machen.
Ja.
Dazu zählt auch dieses Gespräch übrigens, weil das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dass wir viel mit Menschen reden wollen, die Kleines und Großes bewegen, die vielleicht auch sowas sind wie Multiplikatoren, jetzt hast du es selber gesagt, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Wenn man das mal mit anderen vergleicht, die versuchen, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, dieses Umweltbewusstsein etwas, ja, wie soll man jetzt sagen, radikaler ins Bewusstsein zu rücken. Nehmen wir mal die Klimakleber. Ist das so ein Bärendienst für das, was wir eigentlich machen wollen, was uns beide vielleicht auch vereint, nämlich behutsamer an die Sache ranzugehen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, die Leute wollen halt nicht, also viele Fakten für die Klimakrise sind zum Schreien, aber die Leute wollen halt nicht angeschrien werden. Das ist so das Problem. Und da sind solche Leute wie die Klimakleber tatsächlich, die erweisen dem Ganzen einen Bärendienst, weil die Leute sich abgeschreckt fühlen. So, man muss ihnen, glaube ich, schon sehr ehrlich sagen, wie viel des Problems auf ihnen auch selbst lastet sozusagen oder wie viel ihre eigene Verantwortung davon ist. Aber also wir haben das damals immer so gemacht, auch dieses Buch, wir wollten positiv irritieren. Und das haben wir halt so auch gemacht, indem wir einkaufen waren und dann an der Frischhaltetheke unsere eigenen Dosen mitgebracht haben. Und das weiß ich noch, da war eine ältere Frau mal irgendwann hinter mir und die guckte schon die ganze Zeit so skeptisch, während ich so meinen Käse und die Wurst da so mir hab rüberreichen lassen in die Dose. Und dann hat sie gefragt, was machen Sie denn da? Und dann habe ich gemeint, wir kaufen Wurst und Käse ein. Ja, aber doch nicht mit mitgebrachten Dosen. Und in dem Moment fing sie dann auf einmal an und sagte so, so haben wir das früher gemacht. Und dann habe ich gemeint, ja, und das kann man ja heute auch noch machen. Und dann sagte sie, das stimmt, Sie haben völlig recht. Mhm. Wir haben das verlernt. Und deswegen, wir sind nie dahin gegangen und haben die Dose gehabt und haben die dann so Mr. Bean-mäßig rumgehalten und in alle Richtungen gezeigt und gesagt, so, wir sind die Tollen, wir kaufen hier ein. Sondern wir haben es einfach gemacht. Und dann gab es immer wieder mal Leute, die geguckt haben und auch mal Leute, die gefragt haben, darf man das, kann man das? Und das ist der Punkt. Ich glaube, man muss die Leute positiv irritieren, dann erreicht man viel mehr, als wenn man sie anschreit.
Ihr habt offensichtlich auch den Supermarkt positiv irritiert, weil der hat dann irgendwann mal so Aufsteller gemacht, hast du gesagt in dem Beitrag, und gesagt so, hey, Sie können uns euren Kram mitbringen und dann können wir es direkt da reintun. War das wirklich so? Also gab es auch mal einen Kontakt, dass ihr da eine Rolle gespielt habt?
Es gab am Anfang tatsächlich viele Diskussionen, als wir die mitgebracht haben, die Dosen. Wir hatten uns das beide gut durchgelesen. Es gibt halt einfach diesen Hygienebereich, das ist der Tresen sozusagen. Über den darf nichts rein und nichts rauskommen.
Was kurioserweise, wenn ich dich da unterbrechen darf, beim Bäcker genauso ist. Also da habe ich meinen Beutel mit dabei,
das haben
meinen
wir auch gemacht.
Brötchenbeutel.
Ja, ja,
genau. Und dann sage ich ja, ich reiche den rüber, dürfen die nicht.
Genau,
also du darfst den an der Theke öffnen, dann können die mit der Zange die Brötchen rein, wo du denkst so, ihr habt mir früher, jetzt sind wir ja schon ein paar Takte auf der Welt, ne? Da haben die Brötchen mit der Hand angefasst, hat kein Mensch was zu gesagt.
Klar.
Jetzt gibt's diese Hygienevorschriften.
Ja, ja.
Aber es ist absurd, dass diese Hygienevorschriften quasi einen höheren Wert haben als all das, was wir mit Nachhaltigkeit verbinden. Aber ich wollte nur sagen, das mit dem Brötchenbeutel, das ist mir da jetzt geläufig bei Wurst und Käse. Soweit bin ich zum Beispiel noch nicht gegangen.
Wir haben das mit denen ausdiskutiert und haben dann halt irgendwann jetzt, also jetzt ist es, gibt's einen ganz klaren, eine ganz klare Regelung. Die haben ein Tablett, das stellen die oben drauf, da kommt unsere Dose drauf, dann nehmen die das Tablett mit rein, das dürfen sie, weil dann gibt's keinen Kontakt sozusagen, außer auf dem Tablett. Und dann wird das befüllt, wird wieder hochgereicht. Wir machen den Deckel drauf und wir kriegen dann das Klebeetikett. Und das war's.
Also mit eurem Behälter, was auch immer das ist.
Ja, also es muss schon so ein Hygienebehälter sein. Also kannst jetzt nicht mit irgendwas ankommen. Ne? Aber es sind diese klassischen Tupperdosen, also die man halt wieder verschließen kann. Und dann liegt's an dir selber, ob du sie sauber hältst oder nicht. Also ich würde jetzt nicht mit einer gebrauchten Dose irgendwie ein neues Produkt kaufen. Aber weil du am Anfang sagtest, so dieses Radikale. Also wir haben das mal damals so, damals gab es diese Leute, die es geschafft haben, ihren ganzen Müll eines Jahres in ein Marmeladenglas zu pressen. So, ne? Das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, bringt aber, finde ich, relativ wenig. Ich finde, wenn es der Normale schafft, so wie wir sind ja eine normale Familie, wir haben 3 Kinder, Hund und mittlerweile auch Katze und leben ganz normal, auch gehen nicht in diese Unverpacktläden, sondern ein ganz normaler Supermarkt auf dem Land. Wir wohnen ja zwischen Köln und Düsseldorf. Und wenn wir es schaffen, unseren Teil zu reduzieren, und wir haben es tatsächlich geschafft, wir hatten eigentlich 2 gelbe Müllsäcke pro Monat und hatten in der besten Phase nur noch ein Viertel.
Boah.
Das heißt, wir haben 3/4, also 1,5 Müllsäcke eingespart, jeden Monat. Und das haben wir über Jahre gemacht. Und da setzt der Hebel an. Das ist ja so ein Hebel. Wenn das jeder Zweite bei uns in der Straße macht und jedes zweite Dorf zwischen Düsseldorf und Köln und jede zweite Stadt in Deutschland, dann kommst du zu einer unglaublichen großen Hebelwirkung. Und da kommt so ein Marmeladenglas im Jahr einfach nicht mit.
Ja, herzlich willkommen in der, ich sag mal, Robin Gut-Bewegung, weil du genau den Gedanken, den wir damit verfolgen wollen, ja im Prinzip schon für dich persönlich auch als Familie impliziert hast. Denn auch wir sagen, wenn du anfängst, die Leute mitzunehmen, also ohne zu bekehren, ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern wenn du einfach erstmal damit anfängst und dann möglicherweise andere auf den Trichter kommen, Mensch, das könnten wir auch tun, dann bringen wir, glaube ich, eine ganze Menge mehr in Bewegung, genau, als wenn du alles in dieses Marmeladenglas reinstopfst. Ich komme gerne in dem Zusammenhang mit meinem Lieblingsbeispiel. Ich habe morgens immer die gleiche Hunderunde. Komme immer an einer Stelle vorbei, da sind so 2 so Art Aussichtsbänke und Leute lassen halt ihren Müll da liegen. Und am Anfang habe ich mich darüber aufgeregt, bin aber selber weitergegangen und mittlerweile, wenn da die Dosen liegen, der nächste Mülleimer, der ist so circa 150 Meter weiter weg, also ist auch keine Weltreise. Mittlerweile hebe ich die halt einfach auf. Weißt du, ich hebe die auf, nehme die mit und schmeiße die dann da hinten in den Mülleimer. Beziehungsweise, wenn es tatsächlich Dosen sind, dann denke ich mir, ja, bescheuert, ne? 3 Dosen sind 75 Cent. Ne? Die kannst du auch nochmal schön fein für die Jungs in die Spardose und mit entsorgen. Jedenfalls, ich habe dann gedacht, wenn ich dann angesprochen worden bin, Dieter, warum machst du das? Ne? Ich habe mal ein schönes Bild gesehen von einem Typen, der hat am Strand Müll gesammelt. Und da gab es 2 Bilder, vorher, nachher. Also vorher alles voller Müll. Und
ja,
das
die
zweite,
klassischen Cleanups.
Genau. Und dann stand da dieser Spruch, es ist nicht mein Müll auf dem ersten Bild. Auf dem zweiten stand, aber es
aber
ist
mein Planet.
Mein Planet.
Ja.
Und ich meine, manchmal, es gibt ja so Sätze, die sagen alles. Ne? So, und das hat mich total getriggert. Und
aber weißt du, was mich da gerade ärgert bei der Bank? Warum ist da kein Mülleimer? Das ist ein Teil unseres Problems, dass die Strukturen oft so doof sind, dass sie es den Menschen viel zu schwer machen, nachhaltig zu leben. Weil oft ist das ja immer nur so eine Frage der Bequemlichkeit. Und ich finde, die Strukturen in unserem Land müssten angepasster werden, damit es den Leuten leichter gemacht wird.
Ich habe das anfangs genauso gedacht. Jetzt denke ich da aber tatsächlich anders. Denn ich denke jetzt so, wenn du mit deinem Zeug da hinkommst, dann kannst du dein Zeug auch wieder mitnehmen.
Das ist richtig, ja, so, ja, klar.
Klar, aber könnte das mit dem Mülleimer dort an der Stelle, ich habe oft darüber nachgedacht, die Stadt da anzusprechen, Gegenbeispiel. Und es war tatsächlich heute Morgen auf der gleichen Hunderunde, kam ich, an, wenn du weitergehst, ist da so ein kleiner Parkplatz, so eine Art Waldparkplatz und da ist halt ein ganz normaler Mülleimer. Die Leute haben immerhin den zusätzlichen Müll daneben gestellt, aber der war halt randvoll. Jetzt kannst du sagen, ja, der muss häufiger leer gemacht werden. Aber es ist ein Mülleimer, wo du vielleicht mal irgendwas reinschmeißt, weil du auf dem Parkplatz da warst, ein Taschentuch, eine Dose oder so immer, aber du entsorgst ja nicht dein Hausmüll da, was einige aber trotzdem machen. Also manchmal ist vielleicht auch das Problem, dass dann dieses Angebot da ist und die Leute, du weißt ja, wie das ist, ne? Gerade bei Altkleidercontainern, ne? Dann alles schon voll, die Leute fangen an, das daneben zu stellen und dann kommen die nächsten und sagen, oh, hier steht ja eh schon daneben, dann kann ich meinen Kram ja auch noch da hinstellen.
Ja.
Deswegen, ich finde immer, ich meine, du hast das Zeug mitgebracht, dann nimmst du gefälligst mit nach Hause. Aber
ja,
so denken viele halt
klar,
gar nicht. Ne?
Ja klar, also meine Kinder würden das nicht machen, weil sie es auch natürlich so gesagt bekommen. Das ist ja dann auch viel Erziehung eine Frage. Ne?
Absolut. Jetzt haben wir eben schon so über Klimakleber und über eine Generation gesprochen, die auf der einen Seite sich ja fürs Klima, für die Umwelt, für das Thema Nachhaltigkeit engagiert, auf eine Art und Weise, von der du sagen würdest oder wie würdest du das bewerten?
Was genau?
Ja, die Rolle und die Situation, die durch Klimakleber entsteht. Also wenn es darum geht, wir haben diese 1,5 Grad Kipppunkte, ja, wir müssen jetzt schon wieder was tun. Also all diese ganzen Forderungen, die da kommen und die dann natürlich bei uns, wenn man sieht, die versperren die Straßen, jetzt haben sie Flughäfen blockiert. Ich meine, wir haben als Journalisten da mehrfach drüber berichtet. Was löst das aus?
Das ist immer so schwierig zu sagen. Also einerseits haben wir ja schon beide gerade gesagt, das ist ein Bärendienst. Mhm. Das ist es auch tatsächlich. Ich kann aber auch in gewisser Weise die Not nachempfinden, die diese Menschen treibt, so zu handeln. Es ist ja auch ein Privileg der Jugend, radikaler sein zu dürfen als Menschen wie du und ich, so knapp über der 30.
Ja, komm genau hin.
Ja. Aber unbestritten, uns läuft die Zeit davon. Und es ist natürlich auch so, jedes Jahr, das wir verstreichen lassen, ohne zu handeln, wird dieses Problem nicht kleiner, sondern größer machen. Und insofern kann ich es verstehen, dass da so eine Ungeduld mit dem demokratischen System entsteht. Gleichzeitig ist aber dieses demokratische System das Beste, was wir haben. Von allen schlechten Möglichkeiten zu regieren, ist es das Beste. Ne? Macht auf Zeit. Nichts anderes hat sich besser durchgesetzt. Mhm. Und dieses Modell wird von allen Seiten angegriffen. Und das, da bin ich dann immer so ein bisschen selbst auch angegriffen und sage mir, ich bin in einem auf dem Grundgesetz ruhenden Deutschland aufgewachsen und das möchte ich gerne auch weitergeben.
Exakt. Und zwar dieses Weitergeben jetzt mal an die erste Generation. Wir sind beide Familienväter. Du hast 3 Kinder, ich habe 2. Und das ganze Thema hat ja auch was mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun. Also nicht nur den Kindern beizubringen, dass man auf dieser Erde so lebt, dass möglicherweise sie selbst und auch noch deren Kinder was davon haben. Und dass man eben versucht, das auch in diesen Alltag zu integrieren. Was glaubst du, woran scheitern wir da? Haben Kinder und Jugendliche bei uns im Land zu wenig Lobby?
Also das hat ja schon das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Zukunftsprobleme oder dass die Generationen, die nach uns kommen, weniger Rechte aktuell haben und dass deswegen die Klimapolitik nachgeschärft werden musste, weil diese Rechte nicht berücksichtigt wurden. Es geht ja darum, die Freiheit des Lebens weiter aufrechtzuerhalten. Und mit dem Fortschreiten der Klimakrise wird diese Freiheit ja eingeschränkt. Und wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann passiert eben nicht genug, um diese Freiheit weiter aufrechtzuerhalten. Und das ist tatsächlich ein Problem.
Jetzt können Kinder nicht wählen.
Wir sind in einer überalterten Gesellschaft. Nicht jeder empfindet das so wie wir, was wir sagen, so, es muss was getan werden, sondern viele glauben auch daran, die Auswirkungen sind jetzt auch nicht so schlimm, man muss jetzt nicht so viel machen. Klar, den Klimawandel gibt's. Das wird ja mittlerweile schon eigentlich größtenteils anerkannt, dass der menschengemacht ist und dass es ihn gibt. Aber es wird dann immer so an diesen Auswirkungen so ein bisschen gezweifelt, weil man dann selbst auch nicht an seine eigene Verantwortung ran muss. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und die Gesellschaft ist also überaltert in Deutschland. Die Jugendlichen haben nicht so viel Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ein Problem.
Woran scheitern wir da politisch? Also wir meinen jetzt keine politische Diskussion, aber letzten Endes gibt die Politik die Rahmenbedingungen vor. Und ich sprach gerade davon, ob Kinder und Jugendliche grundsätzlich wenig Lobby haben. Ich meine, wir können die Corona-Zeit noch dazu nehmen, wo unsere Kinder tatsächlich am meisten drunter leiden mussten, was die Maßnahmen angeht. Und erwiesenermaßen ist ja so war, kam jetzt natürlich im Nachhinein dann auch erst raus, dass sie am wenigsten die Pandemietreiber waren. Jetzt bin ich nochmal bei dem Punkt, was Rechte von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen letzten Endes angeht. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und mache mal den Aufschlag. Also aus meiner Sicht haben sie zu wenig Lobby und aus meiner Sicht wird zu wenig für die getan. Am Ende bestimmt die Politik die Rahmenbedingungen. Die stärkste Wählergruppe sind die der Rentner. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ausschließlich für die Politik gemacht wird, aber vielleicht drehen wir den Spieß mal und sagen, für Kinder und Jugendliche wird zu wenig Politik gemacht.
Ja, würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Auch die Bildungspolitik, wenn wir uns das anschauen. Also wie kann es
das
sein,
dass... Das ist übrigens ein eigener Podcast, wenn wir das
tun. Ja, aber das gehört ja mit dazu. Ich meine, die Ausbildung und ich meine, in welchen Schulen müssen unsere Kinder lernen und welches Potenzial hat Deutschland oder welche Möglichkeiten, welchen
Rohstoff? Kluge Köpfe.
Genau, welchen Rohstoff haben wir? Nur kluge Köpfe. Vielleicht ein bisschen Lithium jetzt im Rheingraben so, ja. Das ist dann aber auch schon alles. Und ansonsten sind es unsere Köpfe. Und
richtig.
Dass es immer noch nicht funktioniert, dass wir richtig viel Geld in unsere Bildungseinrichtungen, und zwar nicht nur Schule, sondern auch schon davor, in den sogenannten Kindergärten. Warum schaffen wir es nicht, da mal so einen massiven Input zu geben, einen Marshallplan für die Bildungspolitik? Das ist anscheinend immer noch nicht möglich. Und das liegt auch daran, dass tatsächlich diese Bereiche einfach nicht genug Lobbyarbeit haben.
Ja, also im Prinzip jetzt schon der direkte Bogen zum Thema eben sozialer Nachhaltigkeit, weil da wird der Grundstock gelegt. Wir haben ein föderales System in Deutschland. Ja. Das heißt, die Bildungspolitik ist ein Hoheitsgebiet der jeweiligen Bundesländer. Wenn man sich jetzt mal unsere Landkarte anschaut und überlegt, jedes einzelne Bundesland kann in Sachen Bildung im Prinzip, ich sag's mal salopp, machen, was es will.
Ja.
Also es ist doch eigentlich absurd, oder? Bezogen auf die heutige Zeit jetzt.
Der Föderalismus hat einen wichtigen Grundgedanken, den er aus der Nachkriegszeit gelernt hat, dass Deutschland eben nicht mehr zentral aufgebaut sein sollte. Das hat in vielen Bereichen, finde ich, auch seine Richtigkeit, auch heute noch.
Ist noch zeitgemäß?
Aber gerade in der Bildungspolitik habe ich doch da große Zweifel. Ich bin, muss ich dazu sagen, bevor ich jetzt hier gleich gescholten werde, kein Bildungsexperte. Ich beschäftige mich mit dem Thema als engagierter Vater und gerade in die Verzweiflung, wenn ich sehe, wie wir mit Lehrermangel umgehen, wie wir mit der Wertschätzung gegenüber Lehrenden umgehen, wie wir eben Erzieher schlecht bezahlen und all das. Das macht mich einfach wahnsinnig müde und auch wütend gleichzeitig. Mhm. Früher hätte man gesagt wütend in der Corona-Zeit. Ich bin aber kein Bildungsexperte, aber ich habe so den großen Zweifel, dass wir mit dem Föderalismus in der Bildungspolitik auf dem falschen Gleis unterwegs sind.
Mhm. Hast du eine Idee, woran dieser große Reformwille, den es ja braucht, zumindest in der Bildungspolitik, warum es den nicht gibt?
Es ist immer da, wo Strukturen festgefahren sind oder feste Strukturen existieren. Es ist immer schwierig, Strukturen aufzubrechen. Es ist auch nicht immer ratsam, sie aufzubrechen. Aber sie aufzubrechen bedeutet immer, Widerstand zu überwinden. Und der ist bei so vielen Bundesländern einfach relativ groß dann.
Ja. Also ich meine, letzten Endes eint uns das, auch in dem Fall jetzt als Familienväter. Du hast eben auch so ein bisschen von der Verzweiflung gesprochen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man die Dinge so beobachtet. Vor allem, wenn man sich selber auch mit Lehrern mal unterhält, wie verzweifelt die zum Teil sind. Also in welchem System sie arbeiten wollen, wie groß letzten Endes auch deren eigener Reformwunsch ist und es einfach nichts passiert. Das macht dann in der Tat, du hast gerade das Wort wütend benutzt, dass man eben müde wird, also dass man irgendwann mal das Gefühl hat, es bringt auch nichts, dass du dich so in diesem System ergibst, dass so ist, wie es ist und du wirst eben wütend, weil sich gerade nichts ändert und trotzdem. Und das ist ja der Punkt auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, ganz mal egal jetzt ob soziale oder eben ökologische Nachhaltigkeit, darf man eben nicht aufhören. Woher nimmst du deine Motivation?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine rationale Alternative zum Optimismus haben. Also alles andere ist quasi irrational. Wir haben ja nur die eine Möglichkeit, dass wir müssen etwas tun. Mhm. Und ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass es noch funktioniert, dass wir das irgendwann noch rumkriegen. Wir könnten jetzt auch den Bogen wieder schlagen zu nachhaltiger Entwicklung, weil es gibt ja die Bildung für nachhaltige Entwicklung, an die sich viele Schulen ranwagen möchten. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Die würden gerne viel mehr auch dazu lehren, aber denen fehlen oft dann halt eben die Kapazitäten. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung haben an den Schulen und auch Lehrer, die das gerne machen möchten, unseren Kindern sozusagen beibringen würden, was wichtig wäre für die Zukunft, sei es Ernährung, sei es eben, wie gehen wir mit Müll um, was verursachen wir alles. Nur, dass das halt einfach nicht funktioniert, weil das System komplett überfordert ist. Und so hängt dann irgendwie alles miteinander zusammen.
Müsste es in der Schule ein Fach geben für soziale und ökologische Nachhaltigkeit oder mal ganz allgemein gefragt, müsste es das Schulfach Nachhaltigkeit geben?
Es müsste auf jeden Fall für die Schulen die Möglichkeit geben, sich dem Thema stärker zu widmen. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es ja. Das ist eine Möglichkeit, wie die Schulen da an die Schüler rangehen können.
Als Projektarbeit.
Aber ihnen fehlt einfach die Möglichkeit, weil sie im Lehrermangel und im Unterrichtsausfall schon so viel zu tun haben, dass sie oft gar nicht in die Lage kommen, sich diesem wichtigen Thema zu widmen. Ob das jetzt als Schulfach oder als Projekt ist, Hauptsache die Schulen machen was dazu. Das finde ich viel wichtiger.
Ja, ich persönlich würde tatsächlich diesen Schritt weitergehen wollen. Also ich glaube, dass auf Projektebene einiges schon passiert und dass es da durchaus auch sehr engagierte Lehrkräfte gibt. Ich glaube aber, und davon bin ich echt überzeugt, dass es auf lange Sicht, also auf Strecke, nicht ausreicht. Und deswegen ist es meine zutiefste Überzeugung, dass sowas fest in die Lehrpläne mit verankert werden muss.
Ja, wahrscheinlich ist es eine gute Idee. Im Endeffekt gibt es ja schon auch viele Impulse in der Richtung. Also der World Cleanup Day, für den ich ja Botschafter bin.
20. September war der jetzt, ne?
Genau, wir sind dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich an einem festen Tag, weil wir in den UN-Kalender aufgenommen wurden von den Vereinten Nationen. Früher war es ja immer so, jeder dritte Samstag im September. Mhm. Jetzt sind wir offizieller UN-Tag. Und wir machen seit 2 Jahren ein Programm, World Cleanup Day macht Schule, wo wir eine Müllfibel erarbeitet haben, Unterrichtsmaterialien erarbeitet haben. Das heißt, im Prinzip geht das ja schon in die Richtung, dass das Material und die Möglichkeiten für die Schulen darauf zuzugreifen sind da, nur fehlt eben die Umsetzung. Und wahrscheinlich hast du dann doch recht, dass man das als Fach anbieten müsste, damit man eben auch die Lehrer dann eben dort auf diese Stellen setzen könnte. Nur die Frage ist, was lassen wir dann weg? Rechnen?
Ja.
Englisch, Deutsch?
Du, also ich glaube, wenn man sich mal überhaupt den Lehrplan anschaut, dann ist ja auch die Frage, ob man da nicht grundsätzlich eine andere Zusammensetzung braucht. Es gibt viele, die sich dafür stark machen, dass der Sportunterricht zu kurz kommt, dass gerade auch so musische Fächer, also Kunst und Musik, eine stärkere Rolle spielen sollten, weil das eben auch vor allem die Kreativität der Kinder fördert, die ja heute sicherlich auch ein Stück weit durch die Digitalisierung bedingt. Ich meine, wir sind noch anders groß geworden, aber mittlerweile ist es ja so, dass aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen so ein Smartphone oder eine Playstation auch nicht mehr wegzudenken ist. Und ich glaube schon, dass man da im Bereich der Schule radikaler, um mal das Wort auch mal positiv zu benutzen, umdenken sollte oder auch umdenken müsste. Und weil ich glaube, wenn du da, ich komme jetzt bei Robin Gut vom Bäume pflanzen und für mich ist das so, als wenn du da, das sind für mich so die Wurzeln und nur wenn der Baum ein gesundes Wurzelwerk hat, dann kann er eben seine volle Kraft entfalten und ich glaube, dass wir da in dem Bereich mehr tun sollten, weil Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, wie du es empfindest, für mich im Moment so ein sehr überstrapazierter Begriff geworden ist.
In den letzten Jahren.
Alles ist irgendwie nachhaltig und alles muss irgendwie nachhaltig sein. Aber was heißt das letzten Endes? Ich habe mir und uns so ein bisschen so die Brücke gebaut, indem ich gesagt habe, ein nachhaltiges Verhalten ist für mich ein enkelfähiges Verhalten. Also in dem Begriff der Enkelfähigkeit, den ich auch immer wieder in unseren Podcast-Folgen mit einfließen lasse. Jetzt haben wir eben über unsere Kinder gesprochen. Und die Vorstellung ist ja, dass deren Kinder, also unsere Enkel, auch etwas von dieser Welt haben. Und ich habe es ganz oft erlebt, Mike, wenn du dich mit Menschen unterhältst und sagst, naja, ein nachhaltiges Verhalten, aber ein enkelfähiges Verhalten, das löst direkt so ein Kopfkino aus, weil du
überlegst. Ja, es verbindet eine Information mit einer Emotion. Und genauso funktioniert ja unser Gehirn. Also wir kümmern uns ja um bloße Fakten weniger als um Emotionen oder Fakten, die an Emotionen gekoppelt sind. Die funktionieren natürlich immer besser. Insofern ist das natürlich ein sehr kluges Konzept.
Mhm.
Also kann ich nur unterschreiben. Nachhaltigkeit ist halt tatsächlich überstrapaziert und das führt auch dazu, dass bei vielen Leuten dann sofort die Schleusen runtergehen oder die Leute abwinken und sagen, ja, geh mir weg, brauche ich jetzt nicht mehr.
Geh mir weg und wie soll ich das in meinem Alltag schaffen? Ich meine, viele haben vergessen, dass es ein Fahrrad gibt. Also früher sind wir tatsächlich noch ein normales Fahrrad gefahren. Mittlerweile hast du das Gefühl, es gibt nur noch E-Bikes. Auf das Auto verzichten können offensichtlich viele auch nicht. Die Zahl der Kfz-Zulassungen ist auf einem Rekordniveau.
Ja.
Also man fragt sich tatsächlich, man beschwert sich über Spritpreise, über Steuer, über Versicherungen.
Was natürlich auch daran liegt, dass unser öffentlicher Nahverkehr halt einfach
Katastrophe.
Ja, vielleicht nicht ganz, aber zumindest halt nicht so gut ist, wie er sein müsste, damit die Leute sagen, ja, ich brauche das Auto auch nicht.
Wäre ein Mike Mäuser für ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen?
Habe ich schon mal gesagt, ja, da gab es einen riesen Shitstorm, ja. Also ich bin tatsächlich dafür. Ich verstehe es, ich habe es nicht verstanden. Mit Beginn der Energiekrise,
Wir sind das einzige Land in Europa.
Russlandkrieg hätte man, also dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, hätte man sofort sagen müssen, so, jetzt müssen wir handeln, jetzt führen wir erstmal so ein Tempolimit ein, sei es 120 auf der Autobahn, sei es 130, das finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm. Und dann hätten, glaube ich, viele Menschen gemerkt, so wie ich es selbst auch gemerkt habe, als ich mein E-Auto hatte, wo ich nämlich dann einfach ganz selten über 130 gefahren bin, dass das ja überhaupt nichts ausmacht. Also wirklich, das macht einfach nichts aus, außer im Gegenteil, man ist entspannter unterwegs auf der Autobahn, man ist nicht später da, aber weniger gestresst. Ja. Und wir sind die einzigen in Europa, die es nicht haben. Und es ist so wie so ein Sakrileg, das darf keiner anfassen, bloß nicht. Und ich verstehe es nicht. Man hätte doch mit dieser Ausnahmesituation, wir haben damals alles gemacht, wir haben Lichter ausgemacht, das Brandenburger Tor nicht mehr angestrahlt, den Dom nicht mehr angestrahlt. Wir haben so viel Symbolik betrieben und so viel gleichzeitig auch Wichtiges gemacht, Energiesparmaßnahmen und so weiter. Warum es uns in dem Moment nicht gelungen ist, zu sagen, so, das machen wir jetzt einfach mal ein Jahr aus dem Notstand heraus. Und dann schauen wir uns das nochmal an.
Autolobby?
Ich bin mir sicher. Und ja, es gibt ja auch eine ganz klare Mehrheit der Deutschen, die sagt, dass wir wollen ein Tempolimit. Mhm. Weil es ist ja nicht nur, dass es CO2-Ersparnis hat, sondern du rettest Leben. Also auch das ist ja nachgewiesen.
Ja,
also,
und da
bin ich wirklich.
Ja, ich bin insofern voll bei dir, weil da der direkte Nutzen ja auch messbar ist und abgesehen davon, du hast das letzte jetzt gerade gesagt, Menschenleben retten, also es senkt natürlich auch die Unfallzahlen, das steht ja völlig außer Frage und eben dieser direkte Erfolg ist messbar. Ich bin tatsächlich heute Morgen hier nach Köln gefahren, ich habe für Kind und Kegel so einen Campingbus, mit dem ich unterwegs bin und ja, der verbraucht jetzt ein bisschen mehr, aber heute Morgen, unter anderem auch, weil ich noch relativ wenig Sprit drin hatte, du kriegst ja immer die Reichweite so angezeigt, bin ich halt mit 100 nach Köln gefahren. Mhm. Also tatsächlich mit 100. Und ich meine, mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist so wie das fahrende Büro, ne, telefonierst dann halt, kannst Menge Dinge erledigen. Und dann habe ich halt mit dem Ding 6,7 Liter verbraucht. Mhm. So, und wenn ich halt jetzt auch nur ansatzweise mal 150 fahren würde, A, weil die Bahn frei ist, B, weil was weiß ich auch immer, dann bin ich halt ganz schnell auch bei 10.
Und du bist ungefähr 5 Minuten früher hier.
So sieht's aus. Ja, und irgendwie schaltet da so die Logik aus. Und wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was braucht es? Also in dem Fall braucht es ja hier oder bräuchte es, auch da gibt die Politik die Rahmenbedingungen vor, einen klaren politischen Willen. Ja, uns ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich wichtig. Kann man an diesem Beispiel, an diesem einfachen Beispiel Tempolimit festmachen, dass die Lobby über den Verstand siegt? Also, dass die Politik diesen wirklichen...
In diesem Fall würde ich das auf jeden Fall sagen. In diesem Fall hat die Politik versagt. Meiner Meinung nach hätte man das machen müssen. Man könnte es ja jetzt auch noch machen. Ja. Es gibt auch noch andere Hebel. Es ist auch noch nicht mal der größte Hebel, aber er wäre so einfach umzusetzen gewesen. Aus dieser Logik des Notstands heraus oder der Energiekrise heraus. Es wäre so einfach gewesen.
Stattdessen wird jetzt eine Panik gemacht wegen der Wärmepumpen. Es gibt eine Riesendiskussion um das E-Auto, was in anderen Ländern schon reibungslos oder reibungsloser funktioniert. Wir sind noch nicht mal in der Lage, ein vernünftiges Ladesystem auf die Beine zu stellen. Das heißt immer, der Ausbau kommt. Haben wir in dem Bereich Entwicklungen verschlafen?
Ja, wobei ich bin ja E-Autofahrer und ich empfinde das gar nicht mal so. Also ich glaube, das Ladennetz wird ein Problem werden, wenn noch mehr Leute Auto fahren. Da weiß ich aber auch nicht genau, wie groß da die Differenz ist, aber für mich als praktizierender E-Autofahrer, ich habe kein Problem, nirgends, gar nicht. Also nicht in Urlaub zu fahren, nicht hier unterwegs zu sein. Wir haben jetzt gerade bei uns einen neuen Lidl aufgebaut bekommen, der hat komischerweise nur 2 Ladesäulen, aber so Schnellladesäulen, das heißt, ich kann nicht nur meine eigene Solaranlage nutzen, in der ich mit 11 kW tanke sozusagen oder lade, sondern ich kann, wenn es mal irgendwie wirklich dringend ist, ich ganz schnell zu meinen Eltern in den Taunus muss oder so, eine Viertelstunde mich dahin stellen und habe dann das Auto halb geladen. Also ich kann das so nicht empfinden. Wir haben eine Struktur, die muss ausgebaut werden, aber sie ist auch da.
Man muss dafür mit seinen Gewohnheiten brechen, Mike. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Offensichtlich ist das noch so die größte Schere im Kopf, dass man bei dem Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel anders als jetzt bei Corona, weil klar war, hier geht es um Menschenleben, dass hier der Druck nicht groß genug ist. Man kriegt zwar mit, oh, es wird irgendwie wärmer oder das Wetter wird irgendwie unbeständiger oder die Energie wird irgendwie teurer, aber es ist so wie so ein schleichender Prozess. Ja. Wollen wir mit alten Gewohnheiten nicht brechen?
Ja. Einerseits ist es das, andererseits ist es das, was Jonathan Safran Foer mal gesagt hat, der Schriftsteller, die Klimakrise ist zu groß, zu vielschichtig, um als Geschichte erzählt zu werden und Menschen funktionieren immer nur bei Geschichten. Insofern ja, sie so langsam und schleichend ist sie ja gar nicht mehr. Wir sehen es ja. Wir haben mehr Extremwetter, wir haben mehr Niederschläge, wir haben auch verteilt übers Jahr mehr Trockenperioden. Also die Extreme nehmen zu und das merken wir ja eigentlich schon. Mhm. Aber sie sind noch nicht da, wo die Menschen so akut bedroht sich fühlen, wie sie es damals zu Corona-Zeiten hatten.
Es sei denn, es kommt zu diesen großen Katastrophen. Ich habe viel im Ahrtal gemacht.
Ja, ja,
da haben wir jetzt im März mit Robin Gut fast 15.000 Bäume gepflanzt. Und ich habe einen schönen Spruch zum Thema Baumpflanzen gehört. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Mhm. Die zweitbeste ist jetzt. Mhm. Und das Schöne ist, du hast gerade den Taunus angesprochen, deine Eltern kommen daher. Mhm. Dann lade ich dich hiermit herzlich ein zu unserer Pflanzaktion, denn wir machen mit Robin Gut jetzt im November, Dezember eine neue Pflanzaktion und betteln das Ahrtal gegen den Taunus, wer quasi mehr Bäume zusammenbekommt, um die dann entsprechend dort auch zu pflanzen. Kommst du daher gebürtig?
Ich bin gebürtiger Kölner,
ja.
Aber ich habe nur ein Jahr hier gelebt in Köln und bin dann mit meiner Familie in den Taunus gezogen. Ja, ich bin sozialisierter Hesse.
Ah, wunderbar. Man hört's
nicht, aber ich könnte es höre machen.
Großartig.
Aber ich will es nicht.
Oh ja, wunderbar. Dann haben wir dich doch damit schon so ein bisschen verhaftet. Also zumindest im Sinne von, wir halten das mal so im Blick, weil wir jetzt
sicher
wissen. Wunderbar. Einen letzten Punkt nochmal, weil wir sind da eingangs so schnell drüber hinweggegangen. Wir reiten hier auch gerade durch so diese Themengemengelage beim Thema Nachhaltigkeit. Wir beide könnten hier, glaube ich, noch 5 Stunden sitzen. Ich glaube, was viele interessieren würde, ist, wie du das mit deiner Familie jetzt in den vergangenen Jahren wirklich tatsächlich geschafft hast, mit praktischen Beispielen, kannst du vielleicht auch mal erzählen, das so in den Alltag zu integrieren. Du hast das jetzt mit Wurst und Käse an der Wurst- und Käsetheke schon beschrieben. Mhm. Brötchen ist auch alles kein Ding, Obst und Gemüse auch. Wo fällt es dir noch leicht, dich einzuschränken im Sinne der Nachhaltigkeit?
Ich fand es tatsächlich am einfachsten beim Einkaufen, weil man irgendwie... Wir haben das ja damals gesagt, wir kaufen nichts mehr ein, was in Plastik ist, nur im höchsten Notfall. Und dadurch, wir haben ja ein Überangebot von Produkten. Wir werden ja mit Werbung auch berieselt, um eben sich für ein Produkt zu entscheiden. Es gibt so, so viele. Und für mich war es tatsächlich so ein bisschen so eine Erleichterung, weil ich durch den Supermarkt viel schneller durch war. Mhm. Ich war vorher schon ein, nicht Konsumopfer, aber sagen wir mal konsumorientierter, interessierter, ein konsuminteressierter Mensch. Und das wurde dann auf einmal so weggeklipst und ich hatte dann das Gefühl, ich bin viel schneller durch mit dem Einkauf. Und für mich war es immer schön, wenn ich ganz wenig Plastik überhaupt noch im Einkaufswagen hatte. Und insofern war es für mich gar kein Einschränken, sondern ein Loslassen und ein Gefühl von Freiheit.
Wird man dann noch neugierig oder experimentierfreudig für andere Dinge? Ich habe in dem Beitrag gesehen, dass deine Frau gesagt hat, wenn du jetzt das Spülmaschinensalz brauchst, dann rühren wir das mittlerweile selber an. Das sind 3 Zutaten. Die hat aber, glaube ich, nicht gesagt, welche.
Puh, da sie das immer macht. Es ist Soda, es sind wirklich 3 Pulver. Warte mal, kriege ich das noch zusammen?
Das reicht mal in den Kommentaren nach.
Ja, das müssen wir nachreichen. Aber das ist wirklich mega easy, ja. Weil das ist tatsächlich von jedem einen Löffel oder eben 3 Löffel und dann einmal rumgerührt und das war's.
Aber das Entscheidende ist, ihr habt natürlich eine Spülmaschine.
Soda, Zitronensäure und, was war das dritte?
Ja, wenn ihr das jetzt wisst, dann schreibt es doch selber auch bitte in die Kommentarleiste. Oder vielleicht schreibt ihr auch, was ihr in eurem Alltag integrieren könnt, was zu einem nachhaltigeren Leben führt.
Einem enkelfähigeren Leben.
Das ist natürlich dann unser Robin Gut-Begriff, ne? Dass es halt ein enkelfähigeres Leben ist. Und
die Enkelgerechtigkeit habe ich irgendwo mal gesehen vorher schon, bevor du mir das gesagt hattest. Ich finde, es ist tatsächlich eine Frage von Gerechtigkeit. Also man muss den anderen Generationen, und das ist ja das, was das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch gesagt hat, wir müssen gerecht sein, nicht nur den Menschen, die jetzt leben, sondern auch den künftigen Generationen gegenüber.
Ja, und das schafft man am besten, glaube ich, wenn man bei dem Thema vernünftig, ich sage immer ganz gerne, konstruktiv miteinander ins Gespräch kommt. Man kann auch debattieren. Wir haben, glaube ich, auch ein Stück weit verlernt zu debattieren. Weil
richtig zu debattieren, richtig zu streiten. Ja.
Ja, und man kann auch konstruktiv streiten. Das hat auch übrigens die Politik verlernt. Ich meine, wir als Journalisten sind ja auch dazu aufgefordert, dass wir diesen Streit und diese Debatten auch zulassen. Ich sag vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs immer wieder das Gleiche, wenn es um unsere Themen hier bei Robin Gut geht. Wir müssen weg von diesem Entweder-Oder, wir müssen hin zu diesem Sowohl-als-auch. Wir müssen Angebote schaffen, Gesprächsangebote, so wie wir jetzt drüber reden. Wir müssen einladen, wir müssen weg von diesem erhobenen Zeigefinger, dass wir sagen, ab sofort müssen wir nur noch dies oder wir müssen das jetzt sofort sein lassen. Und deswegen bin ich, du hast es sehr diplomatisch ausgedrückt, was so Klimakleber angeht. Ich sag's ein Stück weit deutlicher. Und das ist auch so unser Credo, die einen kleben sich auf die Straße fest und andere pflanzen einen Baum. Und ich möchte lieber zu denen gehören, die einen Baum pflanzen, weil ich glaube, dass wir, das haben auch unsere Pflanzaktionen übrigens gezeigt, dass wir über diesen Gemeinschaftssinn, dieses Wir-Gefühl mehr erreichen können. Mhm. Also weniger spalten, sondern einfach mehr Leute und mehr Menschen mit einbeziehen. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, wo das Thema Nachhaltigkeit so strapaziert wird, halte ich das umso wichtiger denn je. Denn das eint uns total, Mike. Wir müssen jetzt was tun.
Ja. Kann ich nichts Erweiterndes hinzufügen. Wir müssen etwas tun. Dringend. Ja.
Und dazu zählt, dass wir auch weiter über das Thema reden müssen. Insofern bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, du bist in diesem Sinne wirklich extrem vorbildlich, extrem enkelfähig. Ja, nein, das ist doch so. Ich glaube einfach, dass man wirklich mit gutem Beispiel vorangehen kann. Und du hängst es eben jetzt nicht bekehrenderweise an die große Glocke, du machst es halt einfach. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, wenn man das vorlebt und wenn man jetzt nicht direkt links und rechts sagt, so, du musst jetzt aber auch, sondern du sagst, ich mache es, was du machst, ist deine Sache. Aber du würdest dich freuen, wenn andere eben ein Stück weit auch mitziehen. Und ich finde, das ist genau die richtige Einstellung und übrigens auch genau die richtige Art, um andere so zu triggern, im positiven Sinne. Und insofern vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das ist eben der Unterschied, liebe Leute. Das ist es, wenn man einfach nicht nur drüber quatscht und sagt, ja, hätte, könnte, wäre. Also der Konjunktiv ist eben nicht immer nur unser Freund, sondern indem man in dem Hier und Jetzt lebt, im Indikativ. Und indem man sagt, ich packe die Dinge an und ich gehe mit gutem Beispiel voran. Das macht Mike und ich finde es großartig, wie er versucht, die Dinge umzusetzen. Und mich würde jetzt interessieren, was von dem, was er erzählt hat, euch möglicherweise nicht nur interessiert hat, sondern vielleicht sogar ein bisschen angefixt. Also ich komme nochmal zurück zu diesem Supermarktbeispiel. Wäre das etwas, was ihr auch mal probieren würdet oder habt ihr es schon mal getan? Also einen Monat lang komplett auf Plastik beim Einkaufen zu verzichten, könntet ihr euch das als Challenge vorstellen, vielleicht sogar als Wettbewerb, wie jetzt bei unserer Baumpflanzaktion, dass ihr das mal mit einer befreundeten Familie ausprobiert? Tja, schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentarfunktion. Gebt mir gerne auch nochmal Tipps oder Anregungen, wen ihr als Gesprächspartner in einer der nächsten Folgen hier seht. Und denkt dran, robin-gut.shop. Wir pflanzen derzeit wahnsinnig viele Bäume, entweder im Ahrtal oder im Taunus. Es kommt ein bisschen darauf an, welches Team ihr unterstützen wird. Am Ende gibt es einen großen Gewinner und das ist die Natur. Und gemeinsam können wir eine ganze Menge erreichen.
Robin Gut mit Dieter Könnes.